Ich glaube, wir können in Deutschland wirklich sehr, sehr stolz auf unser Bildungssystem sein. Vom Prinzip ist Bildung kostenfrei. Wie kann das System sich so verändern, dass es wirklich für jedes Kind beste Bildung ermöglicht? Glück gab es mehr in der DDR. Aber da muss auf jeden Fall Deutschland ein bisschen aufwachen und Europa vielleicht auch. Ein starkes Lobbying zu machen, weil das hat Auswirkungen darauf, wie gut sind die Fachkräfte nachher ausgebildet, wie sozusagen ausbildungsfähig sind Schülerinnen und Schüler, wenn sie aus der Schule kommen. Und gleichzeitig meine ich auch, brauchen wir in Deutschland tatsächlich ein...
Herzlich willkommen zu Damit die Guten gewinnen, dem Interview-Podcast von ASK. Ich bin Thomas Mühlnickel und treffe mich hier mit Menschen, die mit ihrem Engagement etwas für unsere Gesellschaft tun. Heute habe ich mit Katja Hinze gesprochen. Als junge Mutter und Kooperationsmanagerin in der Wirtschaft gründete Katja erst einen Schulförderverein, dann einen Landesverband und 2012 die Stiftung Bildung. Heute ist die Stiftung die Stimme des zivilgesellschaftlichen Bildungsengagements in Deutschland. Über 40.000 Kita- und Schulfördervereine gehören zum Netzwerk und 5,9 Millionen Menschen engagieren sich ehrenamtlich für bessere Bildung. In dieser Folge sprechen wir über Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit, über das Engagement von Eltern, Schülerinnen und Schülern und darüber, warum Bildung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, die weit über den Staat hinausgeht. Ein Gespräch über die Kraft des Ehrenamts in der Bildung, damit die Guten gewinnen. Katja Hinze, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freue mich.
Katja, wer sind denn für dich die Guten?
Die Menschen, die sich zivilgesellschaftlich für alle engagieren. Fürs Gemeinwohl, für Kinder, für Jugendliche, für beste Bildung. Sagen, ich pack's an, ich nehme es in die Hand. Gibt viel zu tun. Ich habe Lust drauf. Das sind für mich die Guten.
Bevor wir in deinen Lebensweg einsteigen, der wirklich spannend ist, lass uns einmal kurz fragen, warum ist Bildung so ein entscheidender Faktor für diese Welt?
Wir glauben tatsächlich, dass Bildung die Antwort auf fast jede Herausforderung ist, die wir gerade gesellschaftlich haben, ob jetzt national oder auch international, weil Menschen lernen müssen, miteinander zu agieren, Lösungen zu finden, denken zu lernen, Dilemmata auszuhalten, auszuhandeln, weil ja Bildung einfach unendlich ist und Menschen viel miteinander bewegen können, wenn sie Lust haben, miteinander Dinge zu bewegen. Und dafür ist unter anderem Bildung die Grundlage, ja.
Du bist ja die Vorsitzende der Stiftung Bildung, hast sie auch gegründet. Und hast einen sehr spannenden Weg hinter dir bis zur Stiftung. Den müssen wir heute unbedingt erzählen. Katja, wie ist das gekommen, dass es eines Tages mit dir zu einer Stiftung kam, was ja viele Jahre vorher nicht absehbar war, dass du mal eine Stiftungsgründerin werden würdest?
Das ist richtig. Nee, also es ist jetzt eben auch keine Stiftung, die irgendwie eine reiche Stifterin im Hintergrund hat oder ein Unternehmen oder so, sondern es ist wirklich die Gründung einer Bottom-up-Bewegung, also ne, so von Menschen, die sagen, ich bin nicht mehr bereit, die Welt den Bach runtergehen zu lassen. Ich glaube daran, dass Kinder und Jugendliche eine wichtige Rolle spielen, dass sie beste Ausbildung bekommen sollten. Und genau, und davon gab es sozusagen in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mehr. Und aus dieser Bewegung heraus ist auch die Stiftung Bildung dann entstanden, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, worauf du
Ich habe mal so gelesen.
Ach so, was hast du denn gelesen?
Ich habe mal so gelesen, du hättest aus einem Engagement als Mutter für deine Kinder dich fast auf dem klassischen Weg erstmal da engagiert und hättest immer mehr Blut geleckt, immer mehr Spaß dran gehabt und hättest dein Engagement für Schule, Kita, Bildung immer größer getrieben, bis es irgendwann in der Stiftung endete.
Ja, das ist schon richtig. Genau, also die Frage ist, welche Wurzeln liegen dem zugrunde? Und tatsächlich glaube ich habe das meiste, was mich heute ausmacht, im Rahmen eben der Pfadfinderei gelernt, also wo Jugend Jugend leitet und eben viel Selbstwirksamkeitserfahrungen stattgefunden haben, viel Gemeinwohlorientierung oder auch eben Verantwortungsübernahme für Gruppe, für Soziales, für die Welt. Und das hat mir ehrlich gesagt in der Schule gefehlt. Mhm. Und insofern würde ich sagen, viel von dem, was ich da erlebt habe, wünschte ich oder versuche daran zu arbeiten, dass das auch heute eben eigentlich in Kita und Schule Kinder und Jugendliche erleben und an einem System oder einer Ausbildung oder Bildungssituation zu arbeiten, wo ich selbst neidisch bin, dass ich nicht wieder in die Schule gehen kann. Genau, ich bin aber tatsächlich habe ich im Ausland, in Australien, Kunst studiert, also wirklich den Studiengang Sculpture Performance Installation. Ich habe eine Ausbildung als Kauffrau, Fachrichtung Buch, also wirklich gelernte Buchhändlerin im Familienbetrieb meiner Mutter. Ich habe dann tatsächlich in der Wirtschaft gearbeitet, als Kooperationsmanagerin. Und parallel meine Kinder bekommen, parallel dann tatsächlich noch purem Interesse Wirtschaftsethik studiert, Publizistik, Kommunikationswissenschaften und Diversity Studies. So, also insofern.
Du gehörst also zu diesen Menschen, die 48 genau, Stunden am Tag haben.
Richtig, korrekt, so ist es, genau. Meine Kinder sind heute 30, 28, das Patchwork-Kind dann 21 oder 22 gerade geworden. Und mit denen bin ich eben neben dem Job in der Wirtschaft eben auch wieder eingeschult oder in den Kinderladen gekommen. Und dann habe ich von Anfang an mich da ehrenamtlich engagiert, ja. Das ist also so lange her tatsächlich. Und erst die Gründung tatsächlich des Schulfördervereins in der Grundschule und dann immer weiter von da aus, ja. Serial-Gründerung sozusagen.
Katja, jetzt spielst doch nicht so runter. Von einem kleinen Schulverein an einer Schule hoch zu einer Stiftung Bildung, die mit Millionen mittlerweile finanziert ist. Den Weg musst du uns bitte weiter aufdröseln, als sozusagen, naja, und dann kam das so nacheinander.
Okay, also Elternvertretung hat mir nicht gereicht. Genau, in die Schule, in die wir dann kamen, ein tolles Konzept, was ich sehr mag, eine Europaschule, wo bilingual unterrichtet wird, eine staatliche Schule, also ein ganz tolles Konzept, neu gegründete Schule. Aber trotzdem war das Treppenhaus bei Regen nicht benutzbar, weil ein wunderschöner Wasserfall durch das undichte Dach kam. Genau, Elternvertretung und dann aber gesagt, okay, also ich engagiere mich hier so stark, meine Kinder haben weniger Elternzeit und was kann denn sozusagen ein Tool sein, damit auch meine Kinder eine bessere Bildung schon haben oder die Kinder, die jetzt zur Schule gehen und dann eben die Gründung des Schulfördervereins, grundsätzlich natürlich nie alleine, grundsätzlich immer mit anderen engagierten Menschen, solche Sachen bewegt man immer nur gemeinsam. Und und dann von dem Schulförderverein war der Weg nicht so weit zu einem Landesverband der Kita- und Schulfördervereine in Berlin, der dann inzwischen aber auch Berlin-Brandenburg weit agiert. Den habe ich tatsächlich 18 Jahre als Vorsitzende gemacht. Das ist der Landesverband der Kita- und Schulfördervereine Berlin-Brandenburg, abgekürzt LSFB, ganz wunderbar. Der ist heute 22 Jahre alt, hat 1000 Fördervereine fast als Mitglieder, ist ein wichtiger Player in Berlin und Brandenburg, um Engagierte zu stärken, um Kinder- und Jugendbeteiligung in Schule voranzubringen. Und vor 14 Jahren war es aber dann tatsächlich so, dass wir uns eben auch bundesweit vernetzt haben und ich eben mitbekommen habe, dass das Bildungsengagement immer weiter gewachsen ist. Und dass es aber überhaupt nicht an finanzielle Quellen oder auch an politischem Einfluss angeschlossen war. Und dann haben wir uns tatsächlich als 10 ehrenamtlich Engagierte ein Jahr Zeit genommen und haben wirklich strategisch überlegt, wie kann es sein, dass auf der einen Seite das Bildungsengagement immer weiter steigt und Millionen Menschen sich da also ein Bein ausreißen, um Bildung für Kinder und Jugendliche besser zu machen. Und auf der anderen Seite aber das Bildungssystem trotzdem immer weiter schlechter geworden ist in Deutschland. Und die Sorge auch bei mir persönlich eben war, dass letztendlich diese Verantwortung, die Deutschland auch weltweit hat, ja, dass die mit dem abnehmenden Bildungsniveau natürlich auch sinken wird, weil einfach die Probleme auch im Land größer werden und so weiter und so fort. Genau. Und in diesem Jahr ist uns aufgefallen, also das, was so andere Strukturen haben, der Deutsche Olympische Sportbund oder Technisches Hilfswerk oder die Umweltverbände oder auch die Wirtschaftsverbände, sowas gibt es nicht in einer starken Konstellation, also als starke, unabhängige Spenden- und Lobbyorganisation eben für Kinder und für Bildung. Und das ist dann letztendlich der Grundstein geworden für die Stiftung Bildung. Ja.
Was hat dich an dem Thema so angefixt und angetrieben, dass du aus diesem eher individuellen Engagement, ich mache was an der Schule meiner Kinder, damit es meinen Kindern gut geht, rübergegangen bist in das gemeinschaftliche Denken von, ich will es für alle besser machen?
Genau, also ich glaube, es ging mir nicht darum, dass es meinen Kindern besser ging, sondern dass es den Kindern an der Schule besser ging und dass die Rahmenbedingungen, unter denen Lehrkräfte dort zu arbeiten hatten oder haben, dass diese Rahmenbedingungen sich optimieren. Und insofern dieses gemeinwohlorientierte und, ne, also Kooperationsmanagerin ja auch beruflich, also dieses immer zusammen eigentlich nach der besten Lösung suchen, die allen zugutekommt, das ist, glaube ich, ein starker, ja, Triebfaktor, glaube ich, der in mir wahrscheinlich schon in meinem ersten Zeugnis in der ersten Klasse steht, sozial engagiert oder sowas. Genau.
Bei mir stand, er hat noch Angst beim Schwimmen, die Beine hochzuheben.
Genau.
Passiert.
Stets bemüht. Ja. Auch so eine schöne Formulierung. Ich glaube, die andere Triebfeder ist schon auch, dass Bildung eben ein sehr komplexes Stellwerk ist. Ne? Also ich stelle mir das immer so vor wie so eine Taschenuhr. Ne? Wenn man die aufklappt, dann sieht man die ganzen kleinen und großen Rädchen, die eben ein bisschen weiter vorne und weiter hinten lagern. Und das Bildungssystem lässt sich eben nicht wie jetzt, sagen wir mal, ein Gesetz, was verändert werden muss, damit wir keine Kleinwaffen haben zum Beispiel, ist bei Bildung das ein sehr komplexes System und das agiert bundesweit. Ja, es gibt Strukturen, da ist die Kommune zuständig, es gibt welche, da ist das Land zuständig und es gibt eben auch Entscheidungen, die auf der Bundesebene oder Gelder, die auf der Bundesebene entschieden werden. So, und das eben gleich dann komplex anzugehen und das gesamte System zu verändern und nicht nur an einer Stelle, weil das würde grundsätzlich immer wieder zurückschnappen, sondern eben grundsätzlich, also sozusagen ein Instrument, ein Wirkhebel zu etablieren in Deutschland, der eben Bildung grundsätzlich innovativ, up-to-date hält und die Möglichkeit gibt, dass das Bildungssystem nie wieder so schlecht werden kann wie jetzt und eben seinen Beitrag für Demokratie und gesellschaftlichen Wohlstand und auch den weltweiten Wohlstand sozusagen leisten kann. Das ist sozusagen der Ansatz dahinter. Ja.
Lass uns gleich nochmal in die konkrete Arbeit der Stiftung einsteigen. Vorher noch ein, zwei Fragen. Der Moment, aus einem fest angestellten Verhältnis rauszugehen in dieses Engagement. Man schwimmt ja bei sowas nicht irgendwie von vornherein im Geld. Meistens schwimmt man nie dabei so wirklich im Geld. aber diesen Sprung zu wagen, zu sagen, ich mache das jetzt nicht mehr nur ehrenamtlich, ich gehe das auch wirklich selber hauptberuflich rüber. Wie viele schlaflose Nächte kostet das?
Naja, das Interessante ist, Geld ist das eine. Das andere, was aber wirklich faszinierend ist, ist dieses unglaubliche Engagement. Ja, also wir sind bei sozusagen mehreren Millionen Bildungsengagierten da draußen, das zweitgrößte Engagementfeld. Und diese Energie ist einfach unbezahlbar. Und das Interessante ist ja auch tatsächlich, gibt man Engagierten, ehrenamtlich Engagierten einen Euro, werden da draus, keine Ahnung, wie viele Millionen Euro, gibt man sozusagen einer Struktur, einer hauptamtlichen Struktur Geld, dann braucht es auch erstmal sozusagen das Personal Geld und die Struktur braucht Geld und so weiter. Und genau an dieser Mischung zu arbeiten, dass eben angestelltes und ehrenamtliches Engagement zusammenkommt im Sinne der Kinder und der besseren Bildung, das war das, was mich von Anfang an umgetrieben hat. Also zu wissen, wir haben ja Schülerinnenvertretungen, wir haben Elternvertretungen, die sind aber alle ehrenamtlich aufgestellt. Und wenn man aber tatsächlich mit den großen Playern mitspielen will, also wenn man eine Interessensvertretung oder eben eine unabhängige Spenden- und Lobbyorganisation aufbauen möchte, wie die Großen, dann braucht das auch sozusagen ein stabiles Fundament mit angestellten Kolleginnen.
Das hier ist heute die 29. Folge von Damit die Guten gewinnen. Und ich liebe den Moment, den wir oft haben, wenn hier mir Leute gegenüber sitzen mit so einem richtigen Glow in den Augen, wo man einfach merkt, die brennen komplett für das, was sie tun. Diese ganze Energie, die spürt man gerade wirklich stark bei dir. Freut mich sehr, ist toll, macht Spaß. Katja, was war der beste Rat, den du jemals bekommen hast?
Das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, darüber muss ich nachdenken. Ich weiß es nicht.
Okay. Vielleicht stellen wir sie nachher nochmal oder wir liefern sie eines Tages nach. Das überlegen wir uns.
Klar.
Schriftlich. Ja. Lass uns jetzt mal in die Stiftung einsteigen.
Also ich glaube, es ist eher so ein Gefühl, was mir wahrscheinlich mitgegeben wurde. Es ist nicht so ein Rat, weißt du, nicht so ein kognitiver Rat, sondern es ist eher so ein Gefühl von, wenn es noch nicht da ist, ja, dann ist es aber erschaffbar, ja, also dieses White Canvas und du kannst halt Farben reinbringen oder ich bin viel in Ruinen mit meinen Eltern rumgestapft oder eben in Ruinen aufgewachsen, die dann sozusagen zu neuen Dingen wurden und dieses Visionsgefühl, in Dinge reinzugehen und ich meine, das ist vielleicht auch die Verbindung mit diesem Podcast hier, ne, zu sagen, ich gucke mir nicht an, wie es ist, sondern ich gucke mir an, wie es sein soll. Und also das ist kein Rat, weißt du, was ich meine? Aber das ist ein Gefühl, mit dem bin ich beständig aufgewachsen. Also dieses hier reinkommen und zu wissen, was kann ich daraus alles machen? So, ja.
Es gibt ja diesen Satz, den Mutigen gehört die Welt. Und da ist ja genau das auch drin angelegt, dass die sich trauen, was anzupacken, die sich trauen, was zu machen, dass die am Ende auch in der Regel erfolgreich werden oder oftmals erfolgreich werden. So ein bisschen das Pipi-Langstrumpf-Prinzip.
Mit entsprechendem Durchhaltevermögen und Frustrationstoleranz, würde ich sagen.
Ja. Hattest du so Momente, wo du hinschmeißen wolltest?
Nee, hinschmeißen nicht, aber es ist natürlich ich glaube, ich bin gnadenlos ehrlich mit mir und auch natürlich mit solchen gigantischen Vorhaben. Und während ich schon in den Anfangsjahren so dachte, also es ist ein Testballon und wenn ich jetzt sozusagen loslasse, dann fliegt er auch wieder davon und irgendwann ist die Luft raus, ist es, glaube ich, inzwischen wirklich eine etablierte Organisation. Und jetzt ist einfach nur die Frage, wir kommen an so einen Punkt, wo die Organisation nicht mehr wegzudenken ist. Die Frage ist nur, welche schnellere Wirkung kann sie entfalten? Ja, für gesellschaftlichen Zusammenhalt, für Kinder und ihre Beteiligung und Mitbestimmung, für bessere Bildung, für Demokratie, weil wir eigentlich jetzt ein Instrument haben, wenn das mehr Geld bekommt, also mehr Ressourcen bekommt, dann kann es noch schneller agieren. Und das ist zum Beispiel so ein Moment, den hatte ich am Anfang unterschätzt, dass Menschen sich selbstverständlich alle mit Bildung auseinandersetzen, haben alle ihre positiven, negativen, aber auf jeden Fall haben alle ihre Erfahrungen, weil wir ja alle durch dieses Bildungssystem gegangen sind, dass viel darüber diskutiert wird, auch viel, was nicht gut ist. Aber ein sozusagen neues Spendenfeld zu etablieren. Ja, also wir sind gewöhnt, für Karitatives zu spenden. Wir sind gewöhnt, für Katastrophen zu spenden, für Umwelt und so weiter, für Forschung. Aber wir sind es noch nicht gewöhnt, gesellschaftlich für Bildung zu spenden. Also für Kita, Schule und Kinder und ihre Bildung zu spenden. Und dass das so lange dauern würde, sozusagen ein neues gesellschaftliches Spendenfeld zu etablieren, damit habe ich zum Beispiel nicht gerechnet. Also da habe ich mit einer schnelleren Mund-zu-Mund-Propaganda oder Akzeptanz oder so. Aber wir haben sehr stark damit kommunikativ zu tun, dass Menschen erstmal verstehen müssen, klar ist der Staat zuständig und das soll er auch unbedingt bleiben. Und damit aber der Staat gut beraten ist und auch eben ehrliche, reale ja, Aussagen oder Erfahrungen bekommen kann oder Beratung bekommen kann, braucht es eben so eine unabhängige Spendenorganisation, die eben sagt, ja, Bildung ist wichtig, wir haben hier ein Problem in der Gesellschaft und lieber Staat, du musst hier was tun. Ja, und dann eben aber zu sagen, manchmal ist eben das Land zuständig, manchmal der Bund, wie auch immer, manchmal die Kommune. Und das sind wir total gewöhnt, eben in anderen Bereichen. Ja, also der Deutsche Olympische Sportbund, der macht sehr viel dafür, dass Sport sozusagen ein großes Thema in Deutschland bleibt oder dass, ne, die Umweltverbände oder so weiter. Und insofern, das braucht Bildung eben auch.
Ich glaube auch, dass Bildung in der Wahrnehmung, das hätte ich selber auch ehrlicherweise auch so gesehen, Bildung sehr nahe genommen wird an, dafür zahle ich doch irgendwo Steuern.
Und du zahlst daraus, aber auch.
Und daraus wird das ja auch finanziert.
Du zahlst aber auch für Umwelt, ne? Und wir haben ein Umweltministerium, du zahlst sozusagen auch Steuergelder für Entwicklung und wir haben ein Entwicklungsministerium, du zahlst sehr viele Steuergelder deiner oder viele deiner Steuergelder gehen in den Sport und trotzdem spendet man vielleicht auch für das Thema. Also insofern, es ist eben komischerweise so verankert, aber wenn man genauer reinschaut, fließen halt sehr viele Steuergelder eben auch in andere Bereiche und trotzdem wird für die Bereiche gespendet, das ist auch gut so. Ja?
Da sind wir auch anders vom System aufgestellt sind als in den USA zum Beispiel.
Mhm, ja, dankenswerterweise.
Sehr viel weniger Steuern zahlen und sehr viel mehr auch über Fundraising regeln müssen und machen und auch die Schulen, Universitäten sich sehr viel irgendwie über externe Gelder finanzieren müssen. Was mal besser, mal schlechter ist. Das haben wir ja so nicht verankert bislang.
Nein, und das wollen wir auch nicht. Ne? Also wir wollen definitiv, ich glaube, wir können in Deutschland wirklich sehr, sehr stolz auf unser Bildungssystem sein. Vom Prinzip ist Bildung kostenfrei. Ja? Klar kann man immer wieder diskutieren, Klassenfahrtszuschuss oder Bildungsmaterialzuschuss oder wie kostenfrei ist das Essen und so weiter. Aber vom Prinzip erstmal kann man auch an die Universität gehen und hat also lediglich einen Beitrag fürs Studieticket zu zahlen. Also insofern, Bildung ist kostenfrei, ist ein hoher Wert in Deutschland. Ein zweiter hoher Wert ist, wir haben ein sehr vielfältiges Bildungssystem. Ja, wir haben verschiedenste Ansätze, wir haben staatliche Schulen, wir haben sozusagen staatliche Europaschulen, wir haben sprachbetonte Schulen, wir haben sportbetonte Schulen, wir haben freie Schulen, wir haben Montessori. Also die Vielfalt ist einfach riesig und das ist auch ein absoluter Wert. Ja, also wir setzen uns auf jeden Fall auch für Vielfalt ein, weil gerade auch Bildung ist sehr individuell und was ich brauche, um mich weiterzubilden, das ist eben sehr an die Person gebunden. Ja, was für die eine Person gut ist, ist es für die andere schon lange nicht mehr. Genau, und insofern, es gibt bestimmte, also auch ein weiterer Wert, den ich gar nicht hoch genug betonen kann, ist unsere duale Ausbildung im Handwerk, ja, da werden wir weltweit beneidet, ja, wie dieses Zusammenspiel eben von Staat mit Berufsschulen und dann aber Ausbildungstage im Betrieb, wie das funktionieren kann, ja, da kommt dann Amerika nach Deutschland oder China oder so und lässt sich das zeigen und die fragen, wie habt ihr die Wirtschaft je dazu bekommen, in dieser Dualität zu arbeiten? Und ich kann nur sagen, also eine Ausbildung ist ein Traum, ja, wenn man erstmal nicht weiß, was ich machen will, zack, eine Ausbildung machen, dann ist man erstmal so im praktischen Tun. Ja,
das ist ein geniales System. Ich hab selber nach dem Abitur gemacht, weil ich auch nicht wusste, was will ich, was kann ich.
Was hast du denn für eine Ausbildung?
Ich bin gelernter Kaufmann, Automobilkaufmann habe ich damals gelernt. Und
kann man viel gebrauchen davon.
Absolut. Und ich habe es wirklich schätzen gelernt, weil, das weiß jeder, im Ausbildungsbetrieb, wenn du nicht gerade im Konzern bist, machst du jeden Kram. Aber du lernst nicht unbedingt die fachspezifischen Dinge. Und dafür ist halt die Berufsschule einfach Gold wert, einem dann auch diese ganzen Basics beizubringen und dass man da bei mir war es glaube ich 2 Tage die Woche verbringt. Das war gar nicht wegen der Zeit in der Schule toll, aber es war einfach toll, einfach da diese Basics zu lernen, die man im Praktischen nicht gelernt hat. Das Praktische ist trotzdem extrem wichtig und das eben auch mitzunehmen. Ich zehre heute noch davon, was ich an vertrieblichen Themen da so gelernt habe.
Ja, kann ich bestätigen.
Ich habe noch eine Frage zu Skills. Wir sind jetzt vor ein paar Minuten mal abgebogen, aber du hattest kurz erwähnt, dass diese Fragestellung, wie entwickeln wir uns weiter? Was ist die richtige Organisationsform, Struktur, dass wir jetzt den nächsten Schritt gehen können? Da kommen wir auf dich auch als serielle Gründungsvorstandsvorsitzende, kommen da ja auch Fragen zu, die du dir vor vielen, vielen Jahren niemals gestellt hättest. Man muss sich ja auf so einem Job oder auf so einer Aufgabe auch immer selber weiterentwickeln, egal wie viele Studien man gemacht hat, so wie du, kommen ja trotzdem wieder Fragen, die man sich vorher nie gestellt hast. Wie erarbeitest du dir das?
Ich lerne, glaube ich, gerne und lerne beständig dazu. So. Und ich habe auch nicht den Anspruch, dass ich alles von Anfang an wissen muss, sondern wir arbeiten, glaube ich, viel im mit Erfahrungswissen von anderen Organisationen, wobei wirklich wir da auch hart lernen mussten, dass bestimmte Fundraising-Tools, die für das eine Thema funktionieren, für Bildung noch lange nicht funktionieren. Ne? Also auch das sind ja Lernerfahrungen. Aber wir sind in vielen Netzwerken, also Vertrauen macht Wirkung. Wir lassen uns extern prüfen vom Deutschen Zentralinstitut, dem DZI. Wir sind in der Initiative Transparente Zivilgesellschaft. Ich gehe in Austausch mit anderen Menschen, die im Leadership sind. Netzwerke, gerade im NGO-Bereich, sind immer stärker auch am Wachsen. Es gibt auch, und das ist ein sehr, sehr schöner, glaube ich, Vorteil, im Gemeinwohl zu arbeiten, dass die Sharing-Kultur natürlich sehr hoch ist. Ja, also zum einen, glaube ich, wirklich in uns als Organisation verankert, also ne, ein Schulförderverein oder eben auch die Gründung der Verbände daraus oder der Stiftung ist grundsätzlich auch auf der Basis, dass nicht alle Menschen das Rad immer wieder neu erfinden müssen, sondern dass wir eben voneinander lernen. Und die Erfahrung machen wir tatsächlich auch. Ne? Das heißt, wenn ich mich mit einer neuen Thematik befassen muss, dann gehe ich einfach wirklich auf andere NGOs zu und werde aber auch viel angefragt. Wie habt ihr das gemacht? Wie löst ihr jenes?
Ja, toll, wenn man diesen Austausch so hinbekommt.
Ja, total.
Und nicht überall gleich McKinsey einkaufen muss. jetzt lass uns mal in die Stiftung kurz einsteigen, nochmal tiefer. Wir haben jetzt viele Punkte von euch schon gestreift, aber lass uns mal ein paar Sätzen vielleicht nochmal zäsellieren. Was genau macht die Stiftung Bildung?
Also es gibt zwei Richtungen. Die eine ist tatsächlich, dass wir die Spitzenlobbyarbeit, so nenne ich das. Also wir versuchen wirklich aus dieser Bottom-up-Bewegung heraus, aus den Bedarfen an den sozusagen 40.000 Schulen und 40.000 Kitas bundesweit eben die Bedarfe zu analysieren und dann Empfehlungen an Politik zu reichen. Ja, groß diskutiert gerade das Startchancenprogramm. Das ist zum Beispiel eine Empfehlung, die wir vor 10 Jahren, glaube ich, damals an die Bundespolitik gebracht haben. Genau, also wir positionieren uns zu Social Media Verbot. Wir geben Expertise rein, wie Bildungsengagement gestärkt werden muss. Schaffen Raum dafür, dass zum Beispiel die Bundesschülerkonferenz eben tatsächlich auf Tagungen die Expertise der Schülerinnen und Schüler einbringen kann, halte ich für ausgesprochen wichtig, dass die betroffenen Perspektive in den Bildungsdiskurs reinkommt. Also insofern, da sind wir wirklich richtig als unabhängige Lobbyorganisationen unterwegs und haben da immer im Blick, wie kann das System sich so verändern, dass es wirklich für jedes Kind beste Bildung ermöglicht. Mhm. Und eben natürlich völlig interessensungeleitet. Ne? Also wir haben halt keine Firma im Hintergrund oder keine Einzelpersonen, sondern es sind wirklich diese gebündelten Interessen aus dieser großen Bottom-up-Bewegung. Das macht uns natürlich auch sehr sehr spannend mit der Expertise, die wir da einbringen können.
Das finde ich spannend, dass du selber auch so Lobbying nennst. Mhm. Das ist es ja auch, aber es ist ein anderes Lobbying als das, was die meisten Leute im Kopf haben, ja, wo es immer um Big Money geht oder um Interessen von Unternehmen oder Verbänden, sondern dass ihr wirklich den breiten Bedarf der Bildung in Deutschland einsammelt und kanalisiert.
Ja, also tatsächlich, als wir gestartet sind vor 14 Jahren, da war das auch ein großer Diskurs, ob man wirklich als NGO-Welt diese Wirtschaftssprache übernimmt. Und insofern wird auch oft von Themenanwälten oder Advocacy-Arbeit gesprochen. Ich finde den Begriff Lobbying aber gar nicht so schlimm, wie er manchmal eben genannt wird. Ich, also sagen wir mal, als Bildungslobbyistin oder Bildungsaktivistin, die ich ja viel auch mit Bundestagsabgeordneten zu tun habe, sehe ich mit was für einer Bandbreite an Themen Politik befasst ist. Und die liegen manchmal völlig divergent auch, ja, zum einen, was weiß ich, Haushaltsausschuss, zum anderen aber dann Gesundheitsthemen und als drittes irgendwie vielleicht noch, keine Ahnung, Automobilthematiken oder sowas. Also auf jeden Fall.
Rüstung, es ist so wild.
Genau, also auf jeden Fall ist es nicht so, dass man sagen würde, eine Person könnte die Expertise für alle diese Themen vereinen und schon gar nicht in dem Tempo, der da wirklich tatsächlich im Bundestag stattfindet. Und insofern sind die Offices darauf angewiesen, sich Expertise reinzuholen. Und damit es eben nicht nur eine Expertise aus einer Richtung ist, sondern eben tatsächlich Expertise aus verschiedensten Bereichen, ist es eben notwendig, auch für den Bereich Bildung ein starkes Lobbying zu machen. Weil es hat Auswirkungen darauf, wie gut sind die Fachkräfte nachher ausgebildet, wie sozusagen ausbildungsfähig sind Schülerinnen und Schüler, wenn sie aus der Schule kommen, wie resilient sind sie als sozusagen Menschen, ja, wie stark kümmern wir uns, ne, großes Thema für die Bundesschülerkonferenz, gerade das Thema Mental Health, also wie gesund sind die Menschen, die in diesem Bildungssystem ausgebildet werden oder auch daraus hervorgehen. So. Genau, also insofern haben wir sukzessive angefangen, eben auch mit dem Begriff Lobby zu arbeiten. Wir benutzen aber auch Themen Anwältin oder Advocacy-Arbeit. Das ist also der eine große Bereich. Und der andere Bereich ist tatsächlich der, wo wir wirklich direkt am Kind arbeiten. Also wo wir die Spendengelder, die bei uns ankommen oder eben auch die Bundesmittelgelder, die wir bekommen. Danke an alle, die Steuern zahlen. Das sind ja schließlich Gelder von euch.
Ja, gern geschehen.
Danke. Gerne mehr. Die geben wir tatsächlich direkt ans Kind. Also zum Beispiel, indem wir sagen, also ein ganz großes Patenschaftsprogramm haben, ja, im Rahmen von Menschen stärken Menschen, ein Bundesprogramm des Bundesbildungsministeriums, was es aber schon seit 10 Jahren auch im damaligen Familienministerium schon gab. Und da haben wir inzwischen, glaube ich, 50.000 Kinder und Jugendliche bundesweit erreicht. Also es sind schon auch echt Zahlen. Und da ist es so, dass wir 2 Kinder zusammenbringen und die machen eine Patenschaft miteinander. Also es ist kein Mentee-Mentoren-Programm, sondern es sind wirklich 2 Menschen, 2 gleichaltrige Kinder in der Kita, in der Grundschule, in der weiterführenden Schule, in der Berufsschule, die miteinander eine Patenschaft eingehen. Begonnen hat das Ganze tatsächlich mal 2016, wo sehr viele eben junge Menschen auch mit Fluchterfahrung nach Deutschland gekommen sind. Und dann haben wir tatsächlich immer ein Kind mit Fluchterfahrung und ein Kind, was schon länger gelebt hat, zusammengebracht. Und die konnten sich dann gegenseitig fragen, ja, wieso, keine Ahnung, trägst du ein Kopftuch? Ja, warum esst ihr Schweinefleisch? Was auch immer. Also auf jeden Fall diese ganz, ganz persönliche Begegnung. Ich habe Schwierigkeiten mit der Matheaufgabe, aber ich kann eigentlich nicht Englisch. Kannst du mir irgendwie hier helfen? Können wir zusammen Hausaufgaben machen? Und tatsächlich ist aus diesem Programm letztendlich, also wir evaluieren das jedes Jahr, ist es tatsächlich so, dass 90% dieser Kinder, die in so einer Patenschaft ein Jahr waren, nachher extremst befreundet sind natürlich. Und das wahrscheinlich sogar, und das macht mir auch Gänsehaut, wahrscheinlich ihr Leben lang. Ja. Wow. Und möglicherweise auch dann nachher über Kontinente hinweg oder sonst irgendwie was. Und dieses Programm haben wir aber inzwischen erweitert auf jegliche Benachteiligung. Also sei es, das eine Kind hat Sprachstandsschwierigkeiten, das andere Kind hat irgendwie bringt eine Behinderung mit oder was auch immer. Auf jeden Fall stärken sich die Kinder gegenseitig, finden Freundinnen und Freunde und das ist sozusagen dann ein direktes Arbeiten beim Kind, genau. Und da haben wir aber viele Programme, also wir stärken Schülerinnen und Azubi-Firmen, wir stärken Genossenschaften, die Schülerinnen und Schüler gründen wollen, wo man dann schon gleich so unternehmerisches Handeln und Wirken kennenlernt. Wir geben sehr viel Geld an Schul- und Kita-Fördervereine, damit die selber Projekte umsetzen können. Da fragen wir, also da geben wir gar nichts vor, sondern die sagen, okay, wir wollen ein Thema, keine Ahnung, Klima zum Beispiel bei uns voranbringen an der Schule, CO2-Einsparung. Und dann geben wir tatsächlich für dieses Projekt Geld. Also ja, und da könnten wir ohne Ende Geld geben. Es gibt so tolle Ideen da draußen, es ist einfach großartig.
Ich unterstütze ja sehr viele Patenschaften, sehr viele Projekte, Kitas, Schulen. Wie entscheidet ihr das? Wo geht Geld hin und wo nicht?
Also tatsächlich bei den Förderfonds, die sich an Kita- und Schulfördervereine richten, ist es wirklich so, die da gibt es einmal im Monat sitzt eine Jury, guckt sich die Projektanträge an. Und die Jury besteht aus einem Vorstandsmenschen und 5 jungen Menschen, weil wir da tatsächlich die Macht an die junge Generation abgeben und sagen so, also und das sind wechselnde junge Menschen. Also wer Interesse hat, kann sich bei uns melden. Und dann sitzen die meist hybrid zusammen, weil die nicht unbedingt in Berlin beheimatet sein müssen und gucken sich die Anträge an und sagen dann, und meistens sind die jungen Menschen viel kritischer als die Erwachsenen oder als der einzige Erwachsene, das in dem Falle auch tatsächlich ein der Andreas Kessel, ein Mensch, der auch die Stiftung mitgegründet hat, selber lange Förderschullehrer an der Förderschule war. Also der ist ein sehr erfahrener Pädagoge und weiß auch ganz genau, was Schulen brauchen und vielleicht auch nicht. Genau, und die sitzen dann da und verhandeln darüber, wie viel Geld welches Projekt bekommt und gefördert wird. Genau, und bei den anderen ist es tatsächlich, es gibt Regionalmanager, die sich um die Patenschaften kümmern und sehr eng im nahen Austausch mit den Bildungsorten sind. Oder aber es gibt eben ein Büro, was sich eben um die Schülerinnenfirmen und Genossenschaften und so weiter kümmert und da Anträge dann eben auch prüfen, auch relativ zeitnah einmal im Monat zusammensitzen und sagen, machen wir nicht. Genau.
Wie viele Leute seid ihr jetzt?
Wir sind 70 angestellte KollegInnen, 52 Vollzeitäquivalente, wenn man jetzt so diese Teilzeitsachen dazu nimmt, und 80 Ehrenamtliche. Also insofern, die Organisation wird tatsächlich von angestellten und ehrenamtlichen Menschen getragen.
Das ist ganz schön krass.
Das ist ganz schön krass, ja.
Ganz schön krass, was ihr da aufgebaut habt.
Ja, also von 10 Ehrenamtlichen dahin, das ist, ja, genau.
Wow. Wenn man das jetzt so hört und gut findet, was du erzählst und denkt, diese Stiftung Bildung müsste eigentlich mehr machen können, und wie kann ich denn das jetzt unterstützen? Wie kann man das unterstützen?
Der einfachste Weg ist einfach, uns auf den Socials zu folgen, ja, LinkedIn, Insta, genau, und einfach mitdiskutieren, teilen, über uns erzählen, ja. Das hilft uns total, weil wir wirklich immer noch merken, es braucht die Diskussion über Bildung und es braucht eben auch einen Bekanntheitsgrad als Stiftung Bildung tatsächlich. Also insofern hilft uns das total, bei der Party zu erzählen, hey, ich habe den Podcast gehört und ich kannte die nicht, aber es ist ja echt ein spannende Organisation, war auf der Internetseite und so. Wer weitergehen möchte, kann natürlich Spendensammlungen machen, ja, also es gibt ja immer wieder irgendwie die Betriebsfeier oder den Geburtstag, wo man sagt, so, also eigentlich brauche ich keine Geschenke mehr, sondern ich stelle eine Spendenbox auch das hilft natürlich. Es gibt aber auch die Generation, die vielleicht jetzt überlegt, wo will sie ihr Erbe hinterlassen, die selber vielleicht gar keine Kinder haben, aber die sagen, Mensch, Kinder sind mir wichtig und Bildung ist mir wichtig. Also es gibt tatsächlich immer wieder jetzt auch eine Erbschaft, wo wir in Testamenten aufgeführt werden. Natürlich kann jederzeit eine Firma auf uns zukommen, spenden, eine Privatperson spenden. Genau, also das ist natürlich alles möglich. Ja.
Ihr habt ja auch die entsprechenden Siegel, seid geprüft,
dass das Geld gut verwendet
wird und nicht Partys damit gefeiert werden.
Ja. Ja, und wer intensiver einsteigen möchte, wir arbeiten ja mit Ehrenamtlichen, wir arbeiten sozusagen mit Pro Bono-Expertise, sonst wären wir nicht da, wo wir jetzt sind.
Magst du mir kurz 5 Sätze vervollständigen?
Oh.
In der Öffentlichkeit beeindruckt mich derzeit
der krasse Diskurs, dass wir Demokratie retten müssen.
Über Deutschland denke ich,
dass wir tolle Werte haben und es Sinn macht, sich darüber zu unterhalten.
Wir sollten mehr Wert legen auf
Miteinander.
Der nachfolgenden Generation rate ich,
sich einzubringen.
Morgen wird besser als heute, weil
es immer mehr Menschen gibt, die sich engagieren und sich für das Gemeinwohl einsetzen.
Danke sehr. Du hast gerade gesagt, dich beeindruckt in der Öffentlichkeit gerade dieser Diskurs, dass wir die Demokratie retten müssen. Wie meinst du das?
Ja, es ist wirklich interessant, dass Sachen, die der Mensch scheinbar hat und als selbstverständlich wahrnimmt, sowas wie zum Beispiel Freiheit oder freie Meinungsäußerung, Wohlstand, also viel, was eigentlich auch mit Demokratie einhergeht, ne, die Möglichkeit, selbstwirksam zu sein, Gesellschaft zu gestalten, mitzugestalten, Wahlen zu haben, einen Verein gründen zu können und Themen voranbringen in der Gesellschaft, dass das sozusagen eine solche Erschütterung in der Gesellschaft braucht oder die Angst und den Verlust, um wieder aufzuwachen und dann sich doch dafür einzusetzen, warum es toll ist, wo wir eigentlich gerade gesellschaftlich stehen. Ja. Und gleichzeitig brauchen wir in Deutschland tatsächlich wieder einen Diskurs oder ein erneutes Zusammenwachsen von den ehemaligen DDR-Bundesländern und dem ehemaligen Westdeutschland, nenne ich es jetzt mal. Ja. Das ist einfach noch nicht zusammengewachsen. Und darüber Projekte zu machen oder da wirklich auch in Aufarbeitung zu gehen, das haben wir so ein bisschen vernachlässigt. Und ich halte das aber für sehr wichtig, weil es, glaube ich, auf beiden Seiten sehr wertzuschätzende Erfahrungsgeschichten gibt und wir nochmal uns rückversichern sollten, was wollen wir eigentlich sein? Ja, wie wollen wir in Deutschland ein Deutschland sein und welche ich hatte das Glück, eben tatsächlich in beiden Welten aufwachsen zu dürfen, weil ich zwar in West-Berlin geboren bin, aber meine Mutter 1961 mit einem falschen Pass kurz nach Mauerbau geflohen ist aus Ost-Berlin. Und insofern hatte ich meine familiäre, mütterliche Seite in Ost-Berlin und ich bin aber sozusagen in West-Berlin aufgewachsen, bin also von Babyzeiten immer zwischen diesen Welten gewandert. Ich hatte den Eindruck, Glück gab es mehr in der DDR. Und der Goldene Westen war in vieler Hinsicht nicht so golden, wie er immer dargestellt wurde. Und wir sind doch sehr dem Marketing aufgesessen, sage ich es mal. Und gleichzeitig die Freiheit, die im Westen mir eingeimpft wurde, die hat natürlich dazu geführt, dass ich mich an solche mutigen Projekte wie jetzt eben die Stiftung Bildung wage. Ja? Und gleichzeitig habe ich durchaus über meine Familie und meine Cousine und so erlebt, wo die Grenzen eben auch in der DDR der Meinungsfreiheit waren. So. Und darüber zu sprechen, glaube ich, ist wichtig.
Ich kann es nur bedingt selber kommentieren, weil ich war 7, als die Mauer gefallen ist. Aber was ich wahrnehme, ist eine krasse Übervorteilung durch den Westen. Mindestens 15, wenn nicht 20 Jahre lang, bis das irgendwann mal halbwegs verstanden wurde, dass dieses Schwarz-Weiß-Denken, im Westen war alles super und im Osten war alles schlimm, dass das natürlich totaler Blödsinn ist. Das kann man über jedes Feld einzeln sicher diskutieren und Freiheit sicherlich besser als Unfreiheit. Klar, kann man auch einen Haken hintersetzen. Aber deshalb zu argumentieren, hier war alles super und da war alles schlecht und wir sind die super Wessis, ihr seid die dämlichen Ossis. Ich kann das auch vieles erst im Nachhinein so beurteilen, aber ich finde, das war ein gesellschaftlicher Fehler sondergleichen, dass der Westen so den Osten overruled hat und dafür auch irgendwann jetzt die Quittung bekommen hat. Das ist schwierig.
Ja, und gleichzeitig, glaube ich, gab es jetzt kein Zeitfenster, wo man hätte sagen können, man kann das ins Unendliche dehnen. Ne? Also ich glaube, solche geschichtlichen Fenster, wo friedlich eine Mauer eingerissen werden kann, die Fenster sind nicht lange auf. Ja. Und nichtsdestotrotz haben wir einfach versäumt, da jetzt dran zu arbeiten und dran zu bleiben. Und das sollten wir tun. Das müssen wir tun. So, ja. Ja, genau.
Und nur Infrastruktur ist es nicht. Es hilft nicht, irgendwie alle Autos, alle Straßen einmal neu zu machen. Und dann sagt man, okay, und jetzt ist der Osten voll angeschlossen. Das so funktioniert das halt nicht, wie ein Land zusammenwächst.
Nee. Da, glaube ich, ist dann auch wieder Bildung ein ganz entscheidender Faktor. Ja. Und insofern müssten wir als reiches Land sagen, unsere Kitas, unsere Schulen sind Schlösser und die besten Orte der Welt, die innovativsten, die neuesten, die bestausgestattetsten Orte, weil da wird die neue Generation sozusagen begleitet und das ist unsere Verantwortung, auch das zu machen.
Ist gute Bildung das Bollwerk auch für die Demokratie?
Auf jeden Fall. Ich meine, wenn ich Demokratie in der Schule lernen würde, ja, und nicht lernen würde, über Demokratie zu reden oder über Geschichte zu reden, sondern wenn ich wirklich in demokratische Prozesse mit eingebunden bin und ein Gefühl für Selbstwirksamkeit habe und ein Gefühl bekomme für meine Macht, aber meine Grenzen auch, ein Dilemmata von klein auf aushandeln muss. Ja, also auch in der Kita gibt es traumhafte Projekte, wo Kinder miteinander aushandeln müssen, ob dann nachher eine Rutsche oder eine Schaukel angeschafft wird, ja, oder ob das Buchlesen vorm Essen oder nach dem Essen stattfindet. Das ist, Demokratie ist früh lernbar. Und da müssen wir tatsächlich, glaube ich, in unserem Bildungssystem auf jeden Fall auch noch ran. Ja, es gibt hervorragende Erziehende in Kitas oder eben auch Lehrkräfte in Schulen, die jetzt schon tolle Demokratiearbeit machen, die das einfach auch leben, was möglich ist. Wir versuchen natürlich, diese Kita- und Schulfördervereine zu demokratischen Instrumenten zu verwandeln, weil letztendlich trifft sich in so einem Verein, treffen sich alle Generationen. Ja, da sind sozusagen nicht nur, wie man so denken würde, die Eltern drin, sondern da ist auch der Kiez drin, da ist die Generation 60 plus drin, die irgendwie vielleicht als Nachbarn Lust haben, sich damit zu einzubringen. Da sind aber auch die Kinder und Jugendlichen selber drin. Ja. Und dann kann natürlich so ein Instrument, ja, was dann auch noch möglicherweise Geld hat, also nicht nur das Engagement von vielen und vielen Generationen, sondern auch noch Geld hat, kann natürlich sehr demokratische Prozesse machen, warum das eine gemacht wird und nicht das andere. Und das ist toll.
Ich kenne selber nur die Klassensprecherwahl. Und da habe ich früher schon gemerkt, da war der Wahlkampfberater in mir schon angelegt. Was kann man denn noch an demokratischen Prozessen in die Schule oder in Kitas bringen, um es besser zu lernen, als nur einmal im Jahr einen Sprecher zu wählen?
Ja, es gibt Klassenräte, es gibt groß angelegte demokratische Prozesse über die Gestaltung des Schulalltags und des Lernalltags, die wirklich in der gesamten Schule stattfinden. Also da gibt es viele, viele Beispiele, wirklich von ganz klein projektmäßig bis systemisch wirklich umzustellen. Ja, also da gibt es wirklich viel.
Ich würde gerne auf jeden Fall noch eine aktuelle Debatte mit dir besprechen, die in den letzten Wochen und Monaten richtig Wumms bekommen hat. Und das ist die ganze Debatte um Social Media. Es wird ja zurzeit viel gesprochen, soll man für unter 14-Jährige Social Media komplett verbieten, dass sie da selber Accounts haben dürfen. Gibt es auch so eine Zwischenzeit zwischen 14 und 16, wo man das quasi begleitet, wie beim Führerschein irgendwie machen darf. So ein bisschen nach dem australischen Modell, die ja, ich glaube, im November, Dezember damit angefangen haben, das erstmals als Gesetz wirklich zu verankern. Die Debatte wird gerade immer lauter in Deutschland. Es schließen sich auch immer mehr an, dass es gerade so wirkt, also wir zeichnen jetzt Ende Februar auf, als wenn da was kommen könnte die nächsten Jahre. Wie stehst du dazu?
Also ich finde tatsächlich, dass unsere Bundesbildungsministerin Karin Prien hat ja gesagt, wir brauchen darüber einen gesellschaftlichen Diskurs. Und ich finde, sie hat recht. Wir haben dazu eine Stellungnahme tatsächlich als Stiftung Bildung verfasst, findet man tatsächlich auf unserer Internetseite auch. Und es ist ja ein sehr breites Thema. Ne? Da kommen sozusagen die Kinderrechte werden berührt. ja, Mitbestimmungsrecht. Es wird der Kinderschutz berührt. Und insofern ist es eine komplexe, sehr, sehr komplexe Thematik. Und tatsächlich geht es im Grunde darum, Medienkompetenz zu lernen. Und die müssen wir lernen. Und da müssen sozusagen in meinen Augen groß angelegte Programme seitens des Staates her, der sozusagen dann NGOs beauftragt wie uns, Medienkompetenz bei den Eltern zum Beispiel zu schulen, aber auch eben Lehrkräfte fortzubilden, und zwar massiv eine große Offensive, damit eben auch Medienkompetenz in Kita und Schule vorhanden ist und man dann in diesem, da wo letztendlich das Handy auch verhandelt wird, ja, also wird das abends auch ins Bett gelegt, wenn das Kind ins Bett geht, ja, oder aber wie viel Medienzeit hat das Kind? Und da gibt es ja inzwischen auch viel Kontroll-Apps und so weiter und so fort, aber da müssen sich dann auch die Erziehungsberechtigten drum kümmern. Das heißt also, wir müssen auf ganz, ganz breiter Ebene Menschen schulen, und ob jetzt ein Verbot wirklich dazu führt, dass dann eine Nichtnutzung von TikTok stattfindet ab einem bestimmten Alter, ist sehr unwahrscheinlich. Und insofern gehen wir tatsächlich eher diesen, also von der Grundhaltung her, den Aufklärungsweg eben aus der Perspektive der Kinderrechte und des Kinderschutzes. Und das hat in Schule stattzufinden, das hat in Kita sozusagen durch die fachlichen PädagogInnen stattzufinden, aber es hat vor allen Dingen auch mit dem Elternhaus zu tun, und auch da muss man Möglichkeiten anbieten, dass da Fortbildung stattfinden.
Ich finde auch dieses Thema, also Social Media und Medien, betrifft ja nicht nur unter 14-Jährige.
Natürlich
die betrifft
nicht.
Es auch, die kommen ja neu rein. Aber ich habe es auch erlebt im ersten Lockdown während der Corona-Pandemie, hat ein mir eng stehender Verwandter älteren Semesters, Namen nenne ich jetzt nicht, weil er zuhören könnte, hat mir auch ein Video geschickt auf WhatsApp und sagt, ihr, guck dir das mal an, das kann doch alles nicht sein, was machen die denn da? Und ich ihm erstmal lange erklären musste, warum man diesem Video auch erkennen kann, dass das totaler Fake ist und immer da von bestimmten Seiten aufgehetzt werden soll gegen bestimmte Maßnahmen, die halt zu der Zeit gewirkt haben. Das Video war aber sehr gut gemacht, und das heißt, wenn man da nicht einen sehr klaren, sehr rationalen Blick drauf hat, wird man da auch sehr schnell hinter die Fichte geführt, und das passiert eben nicht nur unter 14-Jährigen, das passiert auch über 60-Jährigen und denen dazwischen auch. Und ich glaube, da haben wir ein gesamtgesellschaftliches Thema, das wir aktuell viel zu schlecht lösen.
Ja, man muss leider dazu sagen, da sind, glaube ich, schon vor Jahren, und da hat die digitale Branche längst auch Aufschrei gehabt, aber er wurde eben letztendlich staatlich nicht gehört. Also es muss auf einer gesetzlichen Ebene was geregelt werden, sodass bestimmte Dinge, oder eben sogar auf einer europäischen Ebene, sodass bestimmte Sachen gar nicht gemacht werden dürfen. Ne? So. Und da gibt es, glaube ich, auch genügend Expertise, die da Gesetz oder Gesetzesvorhaben beraten können. Das geht, kann ich nicht. Aber da muss auf jeden Fall Deutschland ein bisschen aufwachen und Europa vielleicht auch.
Die sozialen Medien an sich sind ja kein schlechter Raum. Es gibt ja auch viel Positives, was da passiert. Ich finde auch, man sollte sie nicht verteufeln, aber gleichzeitig auch den Weg finden der Nutzung, der Algorithmen, der Wege, die da drin laufen. Exakt, auch es muss ja Wege geben, diese russischen Trollfabriken da mal rauszukriegen. Es kann ja sein, dass sie immer wieder reinkommen, einfach nur, weil sie dafür Menge sorgen und damit irgendwie auch wieder für Umsätze bei den Big-Tech-Firmen. Mhm. Das System ist einfach in sich krank geworden. Ich glaube, da muss man ran. Und wahrscheinlich sind die unter 14-Jährigen die vulnerabelste Gruppe gerade darin. Deshalb wird jetzt über die als erste debattiert.
Ich glaube, da ist es, genau, da hat es das einfach mit Volljährigkeit und ab wann greift welches Gesetz und wer ist zuständig und so weiter. Damit hat das, glaube ich, zu tun, genau. Ja.
Was macht dich optimistisch, wenn du auf die Bildungslandschaft in Deutschland schaust?
Dass es uns gibt. tatsächlich, also dass es wirklich dieses gigantische Bildungsengagement gibt. Ja, es ist sozusagen das zweitgrößte Engagementfeld in Deutschland inzwischen. mich macht auch optimistisch, dass die Stärkung der Stimme der Schülerinnen und Schüler über die Bundesschülerkonferenz gelingt, dass da sozusagen tatsächlich in den Medien auch diese Stimme für den Diskurs vorhanden ist. Mich macht wirklich zuversichtlich, dass wir immer mehr Anträge bekommen von Kita- und Schulfördervereinen, dass die Strukturen wachsen, ja, und Menschen sich gegenseitig helfen und alles stimmt mich positiv. Und auch wenn man jetzt zurückguckt auf die 14 Jahre Stiftung Bildung, 13, 14 Jahre, dann hat sich der Diskurs über Bildung sozusagen verstärkt. Ja, wir haben das Thema in der Öffentlichkeit. Alle wissen um die maroden Schulen Bescheid. Das war übrigens eine Kampagne, die wir gleich im ersten Jahr der Stiftung Bildung gemacht hatten. Sie hieß Einstürzende Schulbauten. Genau, niemand weiß irgendwie, dass sie von der Stiftung Bildung gemacht wurde. Es war aber gar nicht Absicht, sondern wir stehen da absolut dazu. Wir wollten halt wirklich auf die Misere hinweisen, dass das nicht ein Thema von armen Ländern ist, sondern dass es auch marode Schulen am Starnberger See in Bayern gibt und dass wir hier in Deutschland kein System haben, wo wir sagen, okay, Bildung ist die größte Ressource, die wir haben, und deswegen geben wir auch die meisten Ressourcen in die Ausbildung rein. Und dazu gehört eben auch, dass es moderne Gebäude sind, die auf die jetzige Lernsituation einzahlen können. Ja, also insofern dieses Verändern des Diskurses, dass es dass mehr Perspektiven an dem Diskurs teilhaben und die Medien dem sich auch sukzessive mehr widmen, das stimmt nicht zuversichtlich. Ja.
Wir müssen noch kurz vor Schluss über ein politisches Substantiv sprechen, das immer so schwer erklärbar ist, das Kooperationsverbot. Mhm. Es ist ja so in der Bildungslandschaft, möglichst einfach zu erklären, dass jedes Land selber die Hoheit über sein Bildungssystem hat und die Länder nicht alle das Gleiche gemeinsam machen und auch der Bund da nicht so sonderlich viel reinreden darf, grob gesagt. Damit wird es auch immer wieder ein Spielball auf Landesebene und eben auch hin und her geschoben, wer ist eigentlich schuld. Der Bund sagt, wir können ja nicht so viel machen, die Länder sagen, aber wir sind ja hier ganz allein, das arme Land und die Kommunen. Und jeder, so ein bisschen in der Kommunikation und in der Verantwortung, jeder gegen jeden. Ist das förderlich fürs Bildungssystem in Deutschland, dass es dieses Kooperationsverbot gibt? Oder wäre es vielleicht besser, wenn wir zentralistischer wären, Vorbild Frankreich? Mhm.
Also über Frankreich habe ich, also das wäre jetzt ein eigenes Thema für sich, aber über Frankreich habe ich gerade sehr, sehr schlechte Situationen gehört. Unter anderem, dass zum Beispiel am Mittwoch gar keine Schule stattfindet, weil der Staat gespart hat. Das heißt also, es gibt Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag Schule und am Mittwoch müssen die Eltern schauen, was passiert. Also insofern, so rosig ist das nicht. Nein. Das hat auch sicherlich nichts mit Zentralstaat zu tun und so. Also ich bin persönlich eine absolute Verfechterin des Föderalismus, auch im Hinblick auf die derzeitige Demokratiekrise, die wir haben. Weil ein Föderalismus natürlich dazu beiträgt, dass man eben nicht mal eben das gesamte Bildungssystem austauschen kann. Ja, wir haben das in der Türkei mit Erdogan erlebt. Grundsätzlich machen Regime das so, dass sie dann praktisch ihre nächste Generation eintunen auf das, was sie wollen. Das verhindert der Föderalismus natürlich. Mhm. Deswegen halte ich es für Deutschland sehr wichtig, dass wir den am Leben erhalten. Und das war ja auch die Grundlage dafür. Also die Dezentralisierung der Macht und die sozusagen das Erschweren von sozusagen diktatorischen Strukturen. Mhm. Es gibt im eigentlichen Sinne kein Kooperationsverbot. Man könnte eigentlich sagen, ist ein Kooperationsgebot. Also beständig haben wir jetzt schon zwischen Ländern und Bund eine Zusammenarbeit. Man muss auch jetzt sagen, wir haben gerade eine neue Präsidentin in der Kultusministerkonferenz, beziehungsweise sie heißt jetzt Bildungsministerkonferenz, also die ist gerade umbenannt worden. Da war ja sozusagen auch eine Umstrukturierung, die mich auch hoffnungsfroh übrigens stimmt, dass wir praktisch praktisch in der KMK zwar Uni und auch Schule vereint haben, dass es jetzt aber zwei unterschiedliche Bereiche gibt. Das heißt, die BMK, die Bildungsministerkonferenz, kümmert sich eben jetzt um die Schulen. Und da gibt es eine neue Präsidentin, die ist in Bayern. Und dann haben wir eben auch eine neue Bundesministerin, Karin Prien. Und die beiden haben eindeutig ein Kooperationsgebot beziehungsweise ein Zusammenarbeiten miteinander vereinbart und tun das auch. So, und in der Vergangenheit kann man das dieses Zusammenspiel von Bund und Ländern an verschiedensten milliardenschweren Programmen sehen. Das ist das Startchancenprogramm, das ist sozusagen der Digitalpakt, jetzt auch nochmal der erneuerte 2.0, Ganztagsausbau, Schulsanierungsprogramme und. Ja. Insofern braucht es jetzt kein Gesetz, was sagt Kooperationsgebot oder so, sondern es braucht eigentlich nur das Zusammenspiel von Ländern und Bund. Und dann kann eigentlich der Föderalismus sogar dazu beitragen, dass bestimmte Länder vorangehen und sagen so, und wir testen jetzt was anderes aus. Und das sind dann gegebenenfalls auch Pilotprojekte, von denen die anderen Länder auch lernen können. Also das vielleicht dazu.
Vorletzte Frage für heute. Unabhängig von deinem Lebensthema, wenn du abends ins Bett gehst, was macht dir Mut für den nächsten Tag?
Ein gutes Buch. Ich lese gerade von Petra Brock, sehr zu empfehlen, Der entstörte Mensch.
Der entstörte Mensch?
Der entstörte Mensch, ja. Sehr zu empfehlen.
Gut.
Übrigens auch für Menschen, die Gutes sehen wollen und Visionen. Genau. Sie entwirft sozusagen eine neue Menschheit braucht. Also auch und da ist unter anderem in dem Buch natürlich auch Bildung ein ganz entscheidender Faktor, wenn man Menschen anders ausbildet, nämlich nicht in Ellenbogentaktik und so weiter und Konkurrenzdenken, sondern eben in einem Wir für alle Wohl denken, dann kommen wir auch woanders hin als Menschheit.
Ist gemerkt, packen wir in die Shownotes. Sehr gut. Was ich dir, als du reinkamst, nicht erzählt hatte, dieses kleine Studio ist in Wahrheit eine Zeitmaschine. Wir fliegen jetzt los und landen im Jahr 2050 wieder am Brandenburger Tor. Steigen durch diese Tür aus. Mhm. Was für ein Land sehen wir?
Also Berlin wird sehr viel grüner sein als jetzt. Insgesamt werden wir tatsächlich in Deutschland gelernt haben, dass Nachhaltigkeit ein wunderbares Thema ist. Bildung für nachhaltige Entwicklung, das Konzept, das sich darum kümmert, dass sozusagen gelernt wird, soziale, ökologische, ökonomische Nachhaltigkeit ist flächendeckend an Kita und Schule angekommen. Und ist selbstverständlich, dass Kinder und Jugendliche Selbstwirksamkeitserfahrungen machen im Rahmen ihrer Ausbildung. Und Deutschland ist offen, vielfältig, transparent. Die Stiftung Bildung ist natürlich ein wichtiger Player, wohl etabliert und sehr gern gewollt. Viele Menschen, vielleicht 500.000 Menschen, tragen mit ihren 20 Euro pro Monat Spenden die Grundsubstanz dieser wichtigen Organisation. Ja, und ich hoffe, dass tatsächlich auch die Kriege in der Welt bis dahin alle gelöst sind.
Das Schöne an diesem Podcast für mich ist, ich gehe hier immer sehr offen rein und gucke, was mal so passiert und wie es wird. Man weiß es vorher einfach sowieso nie, egal wie man vorbereitet ist.
Geht mir auch so.
Und heute habe ich sehr, sehr viel Optimismus und Energie und Lebensmut bekommen. Und ich danke dir sehr, sehr herzlich dafür. Es hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank für deinen Besuch, Katja Hinze.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Das war damit die guten Gewinne. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal gerne auf YouTube oder auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Ich würde mich sehr freuen, wenn du demnächst wieder reinhörst. Bis bald.